Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve.
Ich bin der Preacher.
Und Anki.
Und ich bin der Teacher.
Viel Spaß.
Ja, hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge. Wir reden heute über ein Thema, das nicht ganz so lustig ist, wie ihr das sonst vielleicht von uns gewohnt seid. Das ist ein bisschen ernsteres Thema und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, denn die Medien sind eigentlich voll davon. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Rassismus sprechen. Allerdings haben wir gesagt, wir haben keine Autorität, über das zu sprechen, was gerade in den USA passiert, sowohl auf irgendwie politischer Ebene als auch in Bezug auf Polizeigewalt oder sonst irgendwas. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass das ein Thema ist, das uns auch hier betrifft. Und deswegen möchten wir da trotzdem drüber sprechen, möchten ein bisschen Bewusstsein schärfen für die ganze Situation, wie das hier in Deutschland aussieht und vielleicht auch den ein oder anderen Action-Step an die Hand geben, wie wir zukünftig mit diesem Thema umgehen können. Ein bisschen Fragen aus dem nicht aus dem Weg räumen, sondern beantworten und einfach ein bisschen darüber ins Gespräch kommen.
Genau, es ist ein bisschen einfach, glaube ich, einfach immer über auf die USA zu weisen und sagen, ja, da ist es aber so schlimm und da sind die Cops so und so und der strukturelle Rassismus und die Wohngegenden und überhaupt. Und dann so ein bisschen zu ignorieren, dass es das bei uns in Europa und in Deutschland einfach auch gibt. Und deshalb haben wir uns heute, wie Anki schon gesagt hat, einen Gast eingeladen, den Dan. Und ich glaube, es ist wichtig vielleicht als Vorzeichen, dass wir hier nicht alle Probleme besprechen können und nicht in aller Ausführlichkeit und wahrscheinlich werden wir auch irgendwas vergessen. Wir reden hier einfach zu dritt unter Leuten, die gerne reden und gerne zuhören. Und es hat keinen Anspruch auf Richtigkeit für jeden, der es hört oder auf ein Problem umfassend beantwortet oder gelöst haben zu können. Das können wir hier auch gar nicht. Wir machen kein Manifest für die Menschheit, hat Dan im Vorgespräch gesagt. Und das finde ich einfach gut als Vorzeichen jetzt nochmal zu haben. Und jetzt soll Dan das Wort haben. Dan.
Mein Name ist Dan Klein. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart und arbeite dort einerseits als Jugendreferent, also als Jugendpastor oder Diakon. Gleichzeitig bin ich Chef meines eigenen Unternehmens. Ich bin Grillmeister bei Dan Grillt und wir grillen weltweit auf verschiedensten Feiern und so weiter. Und das mache ich sehr gerne. Und außerdem arbeite ich als Veranstaltungstechniker, als Tontechniker vor allem, genau.
Ja, und jetzt stelle ich die Frage, die allen jetzt im Kopf rumschwirrt und die alle gerne beantwortet haben möchten. Wie ist das Leben als Grillmeister?
Das Leben als Grillmeister ist wie jedes andere Leben auch. Natürlich grill ich gerne und ich koche gerne und ich bin damit auch gern unterwegs. Eine Leidenschaft, die mich bis heute auch nicht verlassen hat. Aber ich gestehe offen, dass natürlich es auch Momente gibt, wo ich mich mal über eine Suppe freue.
Aber was grillst du am liebsten?
Das gibt's so nicht. Es gibt keinen am liebsten. Ich glaube, was es gibt, ist definitiv, dass man so mehr Auswahl an Grillgeräten hat oder mehr Auswahl an Möglichkeiten. Und ich schätze es auch sehr, dadurch, dass ich ja, also Dan Grill spricht immer davon, dass wir lokale Tiere am liebsten verwenden und dass wir direkte Kontakte haben zu unseren Erzeugern und saisonal und so. Also das sind viele Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Aber das Wichtigste ist eigentlich Leidenschaft sogar. Also das ist das, was am Schluss immer zählt. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann lass es.
Wann hast du zum ersten Mal deine Berufung zum Grillmeister gespürt?
Berufung ist das, glaube ich, also Berufung ist das falsche Wort so ein bisschen. Tatsächlich ist es so, dass ich schon immer gern gekocht und gegrillt habe. Böse Zungen behaupten, meine Mutter kocht schlecht. Ja, das tut sie. Sie steht auch dazu, also von daher darf ich das immer sagen. Dann kam das halt so, dass Freunde mich gefragt haben, hey, könntest du nicht bei uns auf dem Geburtstag, auf dem 30er, könntest du nicht irgendwie auf unsere Hochzeit grillen? Und dadurch erst kam das dann zustande, dass das immer größer wurde und mich auch so ein bisschen eingeholt hat. Und dann muss man das irgendwie anmelden und dann geht das Ganze los und so. Und das war vor jetzt bald 13 Jahren.
Hey, du ermutigst mich gerade einfach so sehr. Ich hasse nämlich Kochen und ich habe immer Angst, dass meine Kinder davon später mal irgendeinen Schaden davon tragen. Aber offensichtlich nicht. Offensichtlich können sie damit wahrscheinlich mal eine große Leidenschaft ausüben und gutes Geld machen. Aber wir wollen ja heute jetzt nicht nur übers Grillen und Kochen sprechen, sondern wie wir im Intro schon gesagt haben, geht es heute um Rassismus. Denn ich möchte mal ganz klassisch, wie man das am Anfang von so einer Hausarbeit zum Beispiel auch macht, dich einfach mal fragen, dass wir eine gleiche Base haben, worüber wir sprechen. Was ist für dich Rassismus?
Für mich ist Rassismus Ausgrenzung, Ablehnung von Menschen, die einer anderen Rasse angehören. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind Rassen? Und für mich ist das eher so, vielleicht würde ich es eher beschreiben mit Menschen, die anders sind. Da würden dann bestimmt auch Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel drunter fallen, weil das wird auch von vielen als anders wahrgenommen. Aber ich würde jetzt mal das so in die Richtung, also das ist ein sehr, sehr offensichtliches Ding. Also wenn ich Rassismus überlege, dann sind das Sachen, die ich offensichtlich wahrnehmen kann. Also ich schaue die Person an und ich weiß, die gehört nicht zu meiner Rasse oder zu denen ich mich zähle sozusagen.
Mhm. Das heißt, du fasst den Begriff tatsächlich irgendwie jetzt nicht nur auf die Herkunft von einem Menschen oder so oder das Aussehen, sondern würdest du, keine Ahnung, auch irgendwie Diskriminierung aufgrund von Geschlecht darunter zählen? Ist das für dich irgendwie, also das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Definition, die im Duden steht, aber wir reden jetzt ja über das, wie du es erlebst, weil du jetzt auch Behinderung mit reingezählt hast.
Ja, also tatsächlich, ja, das ist, also ich tue mich schwer so ein bisschen mit diesem Begriff, weil ich unter Rassismus, da denkt man immer gleich an Schwarz und Weiß. Das ist so das Erste, was einem einfällt. Aber Rassismus kann ja auch noch andere Menschen betreffen. Also ich kann ja auch Rassismus erleben gegenüber südamerikanischen Menschen oder gegenüber Österreichern. Also tatsächlich jetzt mal ganz böse gesagt, ja, wie viele Österreicher-Witze machen wir? Sind die nicht auch rassistisch? Mhm. Oder Witze gegen Saarländer oder gegen Menschen aus, von mir aus auch gegen Pfälzer. Also,
Schwaben.
Schwaben. Also tatsächlich ist das ja auch eine Form von Ausgrenzung, Ablehnung. Und natürlich ist das jetzt im ersten Moment lustig, aber gleichzeitig bedeutet es ja schon auch irgendwo, dass da was dahinter steckt.
Ja. Dumme Frage jetzt an der Stelle direkt. Würdest du, also es gibt ja aber einen Unterschied zum Beispiel, oder würdest du da einen Unterschied sehen zwischen einem Witz über Schwarze? Darf man Schwarze eigentlich sagen? Das ist, finde ich, auch so ein großes Fettnäpfchen, wo viele Leute, glaube ich, Angst haben, reinzutreten. Viele sagen, man darf es sagen, man darf es nicht. Farbig ist besser, farbig ist schlechter, dunkelhäutig, keine Ahnung. Wie wirst du, also wie welche Bezeichnung findest du passend? Oder verletzend vielleicht sogar?
Also ich glaube, wenn jemand Neger zu mir sagen würde, würde ich es verletzend finden oder ablehnend. Ich glaube, in dem Moment, wo es einen Vergleich darstellt, also wo ich zum Beispiel sage Mohrenkopf oder auch Mohr, also tatsächlich gibt es noch Menschen, die schon Mohr zu mir gesagt haben, finde ich irgendwie komisch. Ich tue mir aber jetzt auch mit maximal pigmentierter schwer, wäre jetzt irgendwie auch nicht das richtige Wort. Farbiger, schwarzer sind schon Begriffe, die, glaube ich, zutreffen. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, ich selber komme aus Asien. Also ich bin zwar dunkelhäutig, ja, aber ich komme jetzt gar nicht aus Afrika oder so. Also ich habe jetzt gar nicht diesen typischen Hintergrund, den man dann da oft vermutet sozusagen.
Ja, okay. Um nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückzukommen. Siehst du einen Unterschied darin, wenn jemand zum Beispiel jetzt einen Blondinenwitz macht? Also ich bin blond. Ist es ein Unterschied, wenn jemand einen Blondinenwitz macht oder wenn jemand einen Witz über Schwarze macht? Oder Dunkelhäutige? Oder ja.
Ja, ich glaube schon, dass da noch ein Unterschied ist. Also die Ablehnung ist ja, also natürlich finde ich beides blöd, muss man so rum mal sagen, ja. Irgendwie, ich finde auch einen Blondinenwitz blöd, weil er auch wieder jemanden negativ im Regelfall irgendwie abgrenzt. Aber der eigentliche Punkt ist ja, da geht es ja um die Hautfarbe. Und ich glaube, das ist was, das kann man nur sehr schlecht ändern. Also Haarfarbe kann man auch nur bedingt ändern, ja. Aber wenn einem jetzt das super unangenehm wäre und man würde sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich färbe mir meine Haare immer dunkel, wäre das wahrscheinlich machbar.
Schwarz auf Weiß ist schwierig.
Ja, ist nicht die Lösung, auf jeden Fall nicht.
Aber geht es dabei auch darum zu sagen, es geht, der Witz ist über eine Gruppe, die auch harte Diskriminierung irgendwie erfährt. Also man macht ja auch, wir machen ja alle möglichen Witze. Es gibt ja auch viele Pfarrerswitze. Die sind vielleicht im Tenor nicht immer so abwertend, vielleicht aber auch doch. Also ist es, spielt es, oder ich, meine These wäre, es spielt eine Rolle, wer davon jetzt betroffen ist. Also wenn man jüdische Menschen kennt, die haben, es gibt im Judentum einen extrem krass derben Humor, aber das überlässt man auch besser den Leuten unter sich. Also das ist jetzt nicht was, wo ich sagen würde, da würde ich mich jetzt zu berufen fühlen, da jetzt derartige Witze irgendwie zu machen.
Also das hat man ja bei Schwarzen auch. Also ich sag mal ganz blöd, wenn ein Schwarzer einen Witz macht über die eigene Hautfarbe, ist das was anderes, als wenn den jemand anderes macht. Und gleichzeitig, das muss man immer auch sehen, es ist immer auch die Frage, wie kommt so ein Witz an? Also ich erlebe auch, dass Freunde einen Witz über Hautfarbe machen und bei manchen Witzen schmunzel ich mit, bei manchen nicht. Das hat auch mit meiner Tagesform sicherlich zu tun. Ich hänge eigentlich nie den Moralapostel raus, im Sinne von, ey, was für ein dummer Witz ist das eigentlich? Außer er ist wirklich so richtig unter aller Kanone. Dann würde ich das aber auch bei jedem anderen Witz machen. Also man kann das jetzt nicht so eingrenzen irgendwie. Also zum Beispiel so, jetzt weil du vorhin von Action Steps gesprochen hast, auf gar keinen Fall rassistische Witze erzählen. Ja, also das würde ich so nie unterschreiben.
Wäre auch rassistisch, ne? Also ich finde, wenn man über eine Gruppe keine Witze macht, ist das irgendwie auch... Also wir hatten vorhin zum Beispiel im Vorgespräch überlegt, stellen wir dir die Frage, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Weil das so die drei gängigen Fragen sind, die wir immer fragen. Und dann hatten wir überlegt, ist das blöd, wenn wir fragen, wo er herkommt? Also nicht, dass das unangenehm ist, weil er dann denkt, wir wollen nur wissen, warum er dunkle Haut hat. Und dann denke ich mir wiederum so, wenn ich dir jetzt nicht die Frage stelle, ist es andersrum schon wieder rassistisch, einfach nur aus Angst, also... Verstehst du, was ich meine so? Wenn ich dir irgendwas
rassistisch würde ich nicht das erzählen? Nicht nennen, aber es wäre so übervorsichtig sozusagen. Also auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Das ist
ja,
schon so.
Ja, genau. Ja, ja, okay.
Und das ist auch, also ich glaube, das würde auch niemand wollen. Also natürlich will ich nicht, dass jemand fragt, wo kommst du her? Ja, wo kommst du denn wirklich her?
Ja.
Aber ich würde jetzt auch es komisch, also ich fände es komisch, wenn jemand zu mir nicht also so sagen würde, wo kommst du her? Und oder jemand, nee, andersrum, also wenn jemand die Hautfarbe komplett außen vor lassen würde. Also natürlich sind Bestandteil von mir. Ja?
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Also die gehört ja auch zu mir dazu.
Bei dir hört man ja auch ein bisschen an der Sprache, wo aus welcher Gegend in Deutschland du herkommst. Ich finde, weil wir vorhin auch, Anki hat in der Begrüßung schon gesagt, es geht ein bisschen um das Thema Awareness und auch der Grund, Awareness heißt so Sensibilität.
Eigentlich heißt es Bewusstsein, aber
just saying. Was würde ich ohne die Lehrerin machen? Weil Besserwisserei ist auch unsexy.
Ja, genau.
Also um das Thema Bewusstsein zu wecken, und das ist auch der Grund, warum wir hier nicht zu zweit miteinander reden, über gibt es Rassismus in Deutschland, weil das Erfahrungen sind, die wir vielleicht zu einem ganz großen Teil, also ich heiße Steve, ich werde auch öfter gefragt, wo komme ich her oder was hat es mit diesem Namen irgendwie auf sich, und erkläre ich immer, dass meine Eltern nicht verheiratet waren, erkläre ich immer so eine lange Geschichte, aber das ist eben trotzdem nochmal was anderes. Und das wäre, glaube ich, auch um dieses Bewusstsein einfach zu wecken, es ist jetzt irgendwie auch nicht so Gossip-mäßig, aber hast du vielleicht ein, zwei Erlebnisse, wo du erzählen kannst, da wird es jedem klar, das ist Rassismus und das gibt es auch in Deutschland. Und das wäre mir nicht passiert, wenn ich jetzt helle Haut gehabt hätte.
Ja, also ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall, und das ist das Einfachste, meine Frau hat sich früher einen Spaß draus gemacht mit mir, wenn wir einkaufen waren, was eh nicht so oft vorkam, also so Klamotten kaufen, mit mir durch den Laden zu gehen und mich nach so einer halben Minute oder Minute zu fragen, hey, wer ist hier der Ladendetektiv? Weil ich das spätestens nach einer Minute weiß. Das ist auch heute
so. Krass, krass.
Also ich kann im Regelfall im Laden relativ schnell ausmachen, wer ist der Ladendetektiv, weil eigentlich schleicht er mir hinterher.
Oha.
Oder zumindest nehme ich ihn wahr. Also ich habe dann, da hat man so ein bisschen Gespür dafür. Also das ist gar nicht Rassismus im starken Sinne jetzt, irgendwie so ablehnungsmäßig, sondern das ist eher, man fällt halt in dieses Raster.
Naja, kriminell.
Ich finde es schon, rassistisch.
Ja, wir sprechen hier schon über Racial Profiling sozusagen, ja, aber das ist halt die Realität. Also das ist, heißt jetzt gar nicht, also ich will, das muss man jetzt verschieden betrachten. Einerseits ist es leider so, dass viele Menschen, die eine Straftat in einem Laden begehen, eine andere Hautfarbe oder zumindest aus einem anderen Land kommen. Ja, also da sprechen wir jetzt über Diebstahl. Und
ist das so statistisch?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es in der Realität vermutlich so ist. Das liegt aber ja auch an einem sozialen Gefälle. Das liegt jetzt ja nicht nur an irgendwie der Hautfarbe, sondern das liegt einfach am sozialen Gefälle, ja. Aber das spielt halt ineinander. Und das Zweite ist definitiv, dass das, warum auch immer, in diesen Menschen so verankert ist, durch die Ausbildung, die sie machen oder durch das, was sie beigebracht kriegen oder durch ihre Erfahrung, okay, bei dem muss ich vielleicht eher gucken.
Bei den Ladendetektiven jetzt. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Die haben da halt einen Blick drauf. Ja? Also das ist so ein bisschen das eine. Und das ist aber für mich gar nicht schlimm. Also ich wurde schon öfters auch kontrolliert und so. Also wenn ich bin viel auch im Ausland unterwegs. Ich bin immer der Typ, der mit dem deutschen Pass dann doch nochmal zum Polizisten darf. Das ist auch so. Also das checken die halt. Ja. Und das ist für mich aber Teil meines Alltags geworden. Und ich habe mich damit irgendwie auch, ich habe das akzeptiert. Ich finde das jetzt nicht grundsätzlich schlimm.
Boah, ich finde das gerade richtig schockierend, Dan. Also ohne Witz, ich habe irgendwie jetzt in Vorbereitung auf die Folge schon mit so ein paar Sachen gerechnet, aber das ist wirklich, also ich finde, das ist schon auch ein Statement, wenn du sagst, ich habe mich damit arrangiert in meinem Alltag. Ich finde, das ist krass.
Ja, aber ich glaube, dass das, also verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass es deswegen gut ist.
Nee.
Aber es ist für mich so, dass ich damit, dass man das auch, also man akzeptiert das auch so ein bisschen, weil es halt zur Realität gehört und es mich jetzt nicht... Also ich habe ja am Flughafen nicht den zeitlichen Stress, dass ich jetzt da durchrennen muss. Und ich fühle mich dadurch auch nicht sofort gebrandmarkt sozusagen. Aber es ist halt die Realität.
Ja.
Und ich kann das auch verstehen, dass der Standarddeutsche, sage ich jetzt mal ganz blöd, der ist halt weiß. Ja. Und wenn einer mit einem deutschen Pass durch die Zollgrenze möchte, durch die Passagierkontrolle, dann passt das halt nicht zum Standardraster sozusagen.
Na, guck mal, kann das überhaupt stimmen?
Nee, aber das passiert mir halt öfters als anderen, so pauschal mal als Gefühl. Ja, das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Kann ja auch sein, ich liege völlig falsch und die kontrollieren, keine Ahnung, 99 Deutsche nach mir. Ich bin dann halt schon durch und habe das nicht mitbekommen. Du hattest nach zwei gefragt, ich kann dir gerne ein zweites bieten. Ist vielleicht eher eine lustige Begebenheit im christlichen Kreisen. Ich habe mal gearbeitet in Berlin in der landeskirchlichen Gemeinschaft, nennt sich das da, also freie Gemeinde. Und da hat der Pastor dort hat mich einem Treffen vorgestellt. Das waren so ein Haufen Frauen, die organisieren so Frauenfrühstück und so Sachen. Also die waren sehr regional unterwegs oder also haben da größere Treffen organisiert. Und eine von denen schmunzelte und sagte so, ah, das ist toll, da ist jetzt mal, also wir schicken immer Missionare nach Afrika und jetzt kommt einer zurück. Also die fand das voll cool, dass da quasi irgendwie jemand, ja, also war schon eher amüsant.
Ich habe von einem Freund, der auch dunkle Hautfarbe hat, von dem habe ich mal gehört, dass er in einem Gottesdienst mal einfach ganz random auf Englisch angesprochen wurde. Also einfach, weil die schon safe davon ausgegangen sind. Und dann hat er halt auch in seinem perfekten Deutsch, beziehungsweise er kommt auch aus Stuttgart, also er spricht auch so ein bisschen schwäbischen Akzent, also nicht ganz perfektes Deutsch. Spaß. Aber hat dann einfach so geantwortet und die Frau war wohl komplett perplex, dass er so akzentfrei gesprochen hat. Also das ist ja irgendwie auch schon crazy.
Das passiert mir schon auch. Also dass Menschen mich mit einem sehr guten Hochdeutsch versuchen anzusprechen oder auch sehr laut mit mir reden, gerade auch Ältere, weil sie davon ausgehen, dass ich sie sonst nicht verstehe oder langsam sprechen. Und das ist auch alles, wir lachen ja jetzt gerade auch darüber. Das ist natürlich einerseits lustig und andererseits ein bisschen schade, weil man halt immer davon ausgeht, dass der das nicht checkt oder der das nicht weiß oder der das nicht kann. Und da reden wir ja aber immer über Erfahrungshandeln. Also diese Leute haben eine Erfahrung gemacht oder haben von der Erfahrung gehört oder haben, also die machen das ja nicht, weil sie alle Rassisten wären oder so. Ja? Also das muss man ja auch mal so sehen.
Die Message, die dann rüberkommt, ist aber eigentlich gehörst du hier nicht zur Normalausstattung. Oder was?
Deutschlands,
also ich hab
weißt du jetzt?
Ja, Deutschlands, genau. Also die ich habe eine Freundin von mir, die hat einen griechischen Background und die heißt, der Name klingt auch so ein bisschen griechisch an, und die wird ganz, ganz oft da gefragt, ja, woher in Griechenland kommst du denn und so, und die ist also im Fränkischen geboren und so, also für die ist das ultra nervig und die ist wirklich dann ganz oft irgendwie auf der Party, also geht dann Leute, die sowas sagen, auch an, weil das für sie die Message ist, ja, eigentlich, du bist hier fremd. Und jetzt, ich glaube, es ist total so, wie du sagst, es ist nicht, dass das Rassisten wären, sondern die versuchen irgendwie ein freundliches Gespräch anzufangen oder irgendwie drüber zu reden. Ich hab auch nicht den Eindruck, dass es so wäre, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die das als rassistische Erfahrung machen, oder? Oder irgendwie die zumindest die Message mitnehmen, du bist hier irgendwie fremd. Sonst würde ich nicht mit dir so laut sprechen oder so deutlich oder so.
Ja, und das wird auch, also das gibt es gibt einen Punkt, an dem wird das unangenehm. Hm. Hm. Und diesen Punkt, den muss man erstens erstmal erreichen. Das dauert auch ein bisschen, je nachdem, wie viel Fell man sozusagen hat. Und das andere ist die Art und Weise, wie man das macht. Also ich kann ja auch mit jemandem, der eine andere Hautfarbe hat, etwas deutlicher sprechen, weil ich mir unsicher bin, ob er mich versteht. Und sobald ich merke, der versteht mich, kann ich das ändern. Mhm. Ich kann aber auch den schon völlig so, ja, in einem unfreundlichen Ton vielleicht sogar noch überdeutlich ansprechen, so in dem Motto, ich muss dich jetzt hier auf was hinweisen. Ja? Also das kann ja nicht sein, dass du hier überhaupt quasi da bist. So. Also das gibt es schon auch.
Ich habe mal eine Frage. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du Kinder hast. Würdest du sagen, dass du in deiner Kindererziehung da schon irgendwie die darauf vorbereitest, dass sie vielleicht manchmal unrechtmäßig eine andere Behandlung erfahren oder so? Also ich habe Hintergrund dazu, ich hab ein Video gesehen auf Instagram von jemand, also jetzt klar als Reaktion auf diese ganzen Proteste in Amerika, und da hat er halt wirklich gesagt so, hey, ich erzähle meinen Kindern das, das und das und ich sag denen, was sie machen müssen, wenn sie mal von der Polizei angehalten werden und sowas. Also keine Ahnung, wie alt deine Kinder sind, vielleicht trifft es auf die noch gar nicht zu, aber denkst du, das wird notwendig sein?
Also die sind jetzt 5 und 2, mhm, und der Ältere ist im Kindergarten. Hat aber jetzt auch noch nie gesagt, dass ihm sowas in die Richtung widerfahren wäre. Mhm. Und ich warte damit eigentlich so ein bisschen noch, weil ich finde das schwierig, das jetzt schon zu machen. Vor allem, weil die beiden, also meine Frau ist weiß, das heißt, im Endeffekt sind die jetzt nicht so super dunkel wie ich. Mhm. Ja, es wird definitiv irgendwann einen Moment geben, wo wir darüber reden werden, keine Frage. Aber ich habe das bisher noch nicht so ausführlich gemacht. Ich glaube, das birgt auch die Gefahr, wenn du Kinder da jetzt schon oder sehr früh drauf trimmst, dann haben die ja immer auch das Gefühl, ich bin was anderes. Ja, und die warten quasi schon fast auf die Reaktion dann.
Was sind denn deine Erfahrungen als Kind? Weil ich habe in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal, Kinder sind ja schrecklich grausam. Und die suchen ja irgendwie alles. Ich hab mich selber an Erinnerungen, an was erinnert, wo ich als Grundschulkind, glaube ich, nicht so nett war. Das bin ich mir noch nicht mal böse gemeint, aber zu einer, die eine Brille getragen hat. Und dann gibt man den Leuten irgendwie Spitznamen und so. Und es ist ja nicht, dass mich das interessiert oder gestört hätte, dass die eine Brille trägt. Das war einfach nur irgendwie eine Eigenschaft, auf die man sich irgendwie beziehen konnte. Hast du Erinnerungen in der Kindheit oder hast du das besonders wahrgenommen in dieser Kindheitsphase und in dieser Jugendphase, wo ja vieles auch echt nochmal, also tiefer sitzt oder tiefer trifft, als es vielleicht, wenn man das Fell, das vorhin vom Fell gesprochen, wenn man das schon irgendwie hat.
Also ich fand es in meiner Kindheit, also ich bin auf dem Dorf groß geworden, so schwäbisches Dorf, ja, das ist dann, da ist man dann der einzige Dunkelhäutige unter 1800 Seelen, und es war zum Beispiel völlig klar, wenn wir als auch Gruppe was angestellt haben und man hatte mich irgendwie noch erkannt, dann war völlig klar, wer das war. Das heißt, ich konnte eigentlich nie was anstellen, ohne dass ich am Schluss ja, erkannt wurde sozusagen. Das ist natürlich sehr schlecht für einen. Da kann man nicht so viel anstellen. Kinder sind tatsächlich, finde ich, nicht grausamer, sondern ehrlicher. Also ich erinnere mich sehr gut auch an eine Geschichte. Ich war auf Weltreise vor 7 Jahren und saß im Flugzeug, und vor mir saß eine Mutter mit Kind, und das Kind war vielleicht so 4, 3 bis 5 irgendwie so. Und während ich so auf dem Sitzplatz dahinter saß, kam irgendwann so eine Hand nach hinten und hat so versucht, in mein Gesicht zu fassen. Und ich wusste nicht so genau, aber ich bin jetzt da ja auch nicht der, der das irgendwie blöd findet und so. Und das Kind wollte einfach nur wissen, ob diese Hautfarbe abgeht. Und der Mutter tat das super leid. Der war das mega unangenehm. Und sie hat sich dann mehrfach entschuldigt und hat gesagt, hey, und ist das okay und so. Und weil die wollte, die hat ihm dann auch gleich die Hand weggerissen und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ist alles okay. Und dann hat er das eben so ausprobiert und hat halt so an der Stirn so versucht und war dann völlig baff, dass das jetzt nicht weggeht sozusagen. Und das ist einerseits süß und andererseits fand ich dann, dachte ich mir auch so, krass, das Kind hat wahrscheinlich mit seinen 4 Jahren noch nie eine andere Hautfarbe gesehen. Also vielleicht auch doch und hat sich das noch nie getraut oder wie auch immer, aber ich fand es halt, war ein krasses Erlebnis irgendwie. Aber eigentlich so jetzt auch nicht nur schlecht. Genau. Von daher, also Kinder sind da sehr direkt. Ich habe auch als Kind natürlich zu hören bekommen irgendwie, dass man, aber ich habe jetzt nie in meiner, es war, für, also ich hab, hatte immer Freunde zum Beispiel, ja, also und das war völlig, ich war da akzeptiert. Und ich wurde mit der Hautfarbe nicht ausgegrenzt. Ich hatte sehr wohl irgendwie Spitznamen, die damit zu tun hatten. Also ich war jahrzehntelang bei Freunden, bin das bis heute bei manchen Freunden der Mr. Mowgli, das ist halt denen ihr Spitzname. Ja, das ist die Realität, so ist es. Damit, aber damit kann ich mich arrangieren. Also das hat, war dann auch okay, weil die Beziehung ja trotzdem da war. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, in welcher Beziehung stehe ich zu jemandem, der da auch einen Spruch macht oder der da was sagt. Und auch da, das kann, obwohl wir eine gute Beziehung haben, der Spruch zu viel sein. Das gibt's auch. Und dann darf ich aber auch pumpig werden und sagen, hey, sorry, heute irgendwie, also der geht gar nicht. Und aufgrund unserer Beziehung folgt dann in meinen Augen eine Entschuldigung. Hey, sorry, okay, es tut mir leid oder so. Und andersrum gesehen, hätten wir gar keine Beziehung, wäre es irgendwie komisch. Also dann wäre das nicht der Spruch zu viel, sondern wäre das von Anfang an unpassend, unangenehm, ablehnend.
Ja. Gibt's irgendwas in der deutschen Gesellschaft, wo du sagen würdest, das ist so ein grundsätzliches Ding, das mich irgendwie total frustriert oder das mir auch irgendwie das Herz bricht oder so, oder dass ich einfach nicht verstehen kann, wie das Menschen auch irgendwie nicht auffallen kann, dass hier ein Missstand vorliegt oder so?
Ich würde nicht sagen, dass das jetzt grundsätzlich ein deutsches Problem ist. Also, was mir auffällt, ist hier in Deutschland, dass es einen Alltagsrassismus gibt, dass es definitiv auch irgendwie, also es gibt viele Dinge in Deutschland, die finde ich nicht so gut laufen. Da zählt Alltagsrassismus sicherlich dazu. Da gibt es aber genauso auch, dass die Wessis immer noch über die Ossis schimpfen und dass man das immer noch lustig findet irgendwie. Leuchtet mir nicht ein, wir wollen zusammenwachsen und trotzdem macht man dumme Sprüche. Ich habe 2,5 Jahre in Berlin gelebt und hatte da das Gefühl, dass es anders war, definitiv. Also in Städten oder jetzt in der Großstadt zum Beispiel, Berlin, fühlte ich mich nicht so besonders sozusagen. Das ist jetzt hier im Süden von Deutschland, wo ich ja sogar herkomme, schon anders. Also da wird man schon eher nochmal gemustert oder das wirkt schon so, als hätte man hier, keine Ahnung, einen anderen Blickwinkel auf so andere Menschen sozusagen. Jetzt überlege ich gerade, in den Ländern, in denen ich sonst war, irgendwie auf der Welt, gibt es das aber auch. Also, was ich super krass fand, als ich das erste Mal in Sri Lanka war, da wo ich herkomme, haben ganz viele gedacht, ich sei einer von ihnen sozusagen und haben mich immer in ihrer Sprache angesprochen. Und es war für mich dann voll bescheuert, weil ich die nicht verstehe und dann halt immer versucht habe, auf Englisch irgendwie, was willst du von mir? Und dann waren die völlig irritiert, warum der Typ jetzt nicht ihre Sprache versteht. Und nach so einem Tag oder nach 2 war ich dann dort auch sowas wie ein Ausländer. Ja? Also wurde dort auch diskriminiert in einem gewissen Grad. Ja? Weil das hatte sich dann rumgesprochen und jeder wusste, mit dem kann man nur auf Englisch reden, obwohl der aussieht wie wir. Und das fanden die auch komisch. Also ja, ist auch eine Form von Rassismus plötzlich. Ja? Also das ist eher so die Frage, wird diese Ablehnung dann sichtbar? Also Rassismus ist ja schon eine starke Form von Ablehnung. Ja, aber oder sind die Leute nur irritiert aufgrund der Hautfarbe sozusagen?
Du bist ja jetzt auch im christlichen Kontext viel unterwegs und mich würde interessieren, wir halten uns ja als für Christen also auch oft als die besseren Menschen und also das passiert uns ja nicht und das passiert uns, wir gehen auch nicht, nicht fremd und sind immer nett zu allen und uns geht es auch gar nicht ums Geld und so. Und in der Geschichte muss man ja sagen, haben die Kirchen irgendwie eine ambivalente Rolle gespielt, also von ganz viel Kolonialismus-Unterstützung bis hin dann wie Apartheid in Südafrika, wo es irgendwie Kirchen gibt, die sagen, also Rassentrennung, das ist von Gott gewollt, und Kirchen, die sagen, nein, das ist Sünde, und die sind im gleichen Land, das ist ja irgendwie auch, da fragt man sich, ob die gleiche Bibel lesen, aber mich würde interessieren, du hast ja jetzt Erfahrung gemacht, als Diakon hast du gesagt, bist du ausgebildet worden, wie ist es denn im christlichen Kontext? Ist es so, dass man sich eigentlich für besser hält, als man ist, oder sind wir halt Sünder wie überall?
Wir sind definitiv Sünder wie überall, das sage ich auch als Diakon. Das Hauptproblem, glaube ich, ist tatsächlich, ich erlebe so beides. Es gibt so Christen, die möchten es super gut machen und reden mit mir dann genauso, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, aus irgendeinem fremden Land. Das fällt denen dann ganz schwer. Und es gibt Menschen, die wollen es sehr gut machen und tappen dann trotzdem in die Fettnäpfchen. Also es gibt beides irgendwie. Also es ist, aber ich grundsätzlich muss ich einfach feststellen, Christen machen es nicht besser. Eher sogar manchmal schlechter, weil sie es versuchen, besser zu machen. Also sozusagen so fallen auf der anderen Seite vom Pferd. Also ich hatte schon so Sachen wie Interview irgendwie, und dann werde ich vorgestellt als Dan Klein, und dann werde ich auf die Bühne geholt und dann stehe ich da und dann guckt er mich so an und sagt, ach krass, die sind ja wirklich schwarz. Und der hatte davor irgendwie mich nicht gesehen und ging halt davon aus, dass Dan mehr so ein Spitzname sei oder so, und hat halt gedacht, da kommt jetzt ein Weißer. Also er war völlig irritiert. Und für den war Dan dann plötzlich so dieses amerikanische Dan, und der dachte dann, ach krass, okay und so. Und also für das, und das muss man ja, also das ist so typisch christlich, irgendwie jemand, der halt auf der Bühne steht und der sagt, hey, ich hole jetzt den hoch und so. Und dann, also das war für mich zum Beispiel so ein Moment.
Aber du hast jetzt gesagt, also die einen meinen es gut und sind dadurch irgendwie übervorsichtig, und die anderen meinen es gut und sind dadurch irgendwie anders, aber meinen es schon immer alle Leute gut.
Ich überlege gerade, ob ich jetzt christlichen Rassismus im Sinne von negativ schon erlebt habe. Also das, was du auch gesagt hast, was es ja zum Beispiel in Südafrika gibt, das Schwarze, dass es gar nicht geht. Im christlichen Kontext ist mir das in Deutschland zumindest jetzt nicht passiert. Was mir schon passiert ist, ist, dass es für manche Christen schwierig war zu verstehen, dass ich der gleiche Mensch bin oder so. Also die haben gedacht, die Dunkelhäutigen haben immer irgendwie ein Problem, zum Beispiel mit der Sprache oder so. Das war vor allem während dieser Flüchtlingszeit sowas, was mir aufgefallen ist. Da haben Menschen, die mich zwar nicht kannten, aber die meinen Nachnamen kannten oder die wussten, der kommt irgendwie aus der Kirche, die haben trotzdem in einer anderen Gemeinde mich dann begrüßt, als sei ich ein Flüchtling sozusagen. Also so mit ganz Hochdeutsch und mit ganz langsam reden. Und verstehst du, was ich meine? Also sie haben es völlig falsch aufgefasst. Sie haben einfach alle in einen Topf gesteckt und haben gesagt, egal wer jetzt reinkommt, auch wenn ich weiß, der ist eigentlich gar nicht irgendwie von denen, ich rede auch mit dem jetzt so.
Der ist jetzt auch Objekt unserer Fürsorge und ja, so, genau. Weil wir wollen uns ja auch um die Flüchtlinge kümmern, weil es ja wichtig ist, dass wir uns alle um alle Bedürftigen kümmern und so, und der wird ja auch so sein.
Ja, oder halt tatsächlich dieses Ding, wie ich vorhin auch erzählt hatte von diesen Frauen aus Berlin, dass Leute so immer davon ausgehen, ah ja, der sieht anders aus, und dadurch, dass der anders aussieht, muss der jetzt auch von woanders sein sozusagen. Mm. Und das geht so weit, wie dass man dann auch tatsächlich das war in Hamburg, wo ich in der Gemeinde war, und der Pastor dann sagte, ja, der Dan, ja, der kommt ja auch aus dem Ausland. Und dann hat er gemerkt, dass das vielleicht falsch verstanden werden könnte, und hat sich dann so gerettet mit, ja, aus Schwaben. Und dann haben alle gelächelt und gekichert und so und fanden das dann lustig. Und danach kamen aber tatsächlich Leute zu mir und sagten, ach krass, ich wusste jetzt nicht, dass da so viele dunkelhäutige Leben oder so, ja.
In Schwaben.
Ja, genau. Also es war für den war das dann völlig so damit verknüpft. Also da ist quasi dann das auch schiefgelaufen in der Vorstellung. Ja, also es ist schwer zu fassen, aber ich glaube, dass auch bei den Christen eben Alltagsrassismus ganz normal ist. Und vielleicht ist es sogar so, in der Jugend erlebe ich das auch irgendwie so, also in meiner Jugend, nicht so sehr, weil die natürlich irgendwie auch sensibilisiert sind. Aber wenn ich woanders bin, man macht trotzdem natürlich so Witze. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist so die Realität, glaube ich auch. Wenn ich meinen Freundeskreis auch anschaue, klar, als Christen bemühen wir uns, Dinge anders zu machen, aber es fällt uns oft auch schwer oder es gelingt uns nicht. Mhm. Und da, wo es uns nicht gelingt, da machen auch wir dumme Sprüche oder da machen auch wir einen blöden Witz. Und ich finde das jetzt gar nicht schlimm, weil wenn ich mich dafür verurteilen müsste, dann würde ich mich jeden Tag 5000 Mal irgendwie ohrfeigen oder so. Das bringt ja nichts, sondern wir leben aus der Gnade und das ist das Gute daran. Aber manchmal würde ich mir schon wünschen, wir würden uns ein bisschen mehr am Riemen reißen sozusagen. Hm. Auch meine Freunde und auch die Christen an sich sozusagen. Weil wir sind, ich finde das schon gut, du hast das gut gesagt, wir sind nicht besser, also definitiv nicht.
Würdest du sagen, dass du dich selber manchmal dabei ertappst, dass du irgendwie rassistisch denkst oder was Dummes sagst oder so? Weil offensichtlich gibt es jetzt ja keinen Masterplan, wie man irgendwie perfekt damit umgehen kann. Weil es ist ja irgendwie auch komisch, wenn man quasi die Hautfarbe von einer Person so komplett außen vor lässt, weil sie gehört ja offensichtlich zu einer Person und irgendwie also die ganze Zeit quasi so zu machen, als wäre da nichts, in Anführungsstrichen, ist ja irgendwie auch seltsam, hattest du zumindest im Vorgespräch mal gesagt. Und aber das irgendwie direkt anzusprechen oder auch zu fragen, wo sind deine Urgroßeltern geboren, ist vielleicht auch ein bisschen unsensibel und so. Also offensichtlich gibt es ja kein so ein, wie mache ich es richtig, sondern nur ganz viele, so könnte ich es falsch machen. So. Also,
ich habe jetzt deine Ursprungsfrage nicht mehr im Kopf, aber...
Ja, meine Ursprungsfrage war, ob du auch manchmal rassistisch bist und dann bin ich ein bisschen ausgeschwiffen. Ja.
Also ja, definitiv. Ich glaube auch, dass ich immer wieder rassistisch bin, ganz sicher. Und tatsächlich erlebe ich mich auch an manchen Punkten, wo ich sogar manchmal denke, hey, an dem Punkt verstehe ich das sogar. Also da habe ich Verständnis dafür, dass jemand das so verurteilt. Und da geht es gar nicht um Rassismus, da geht es mehr darum, dass dann halt echt Dinge auch zusammenfallen. Also wie wir es vorhin auch hatten beim Klauen. Ja? Also Diebstahl ist das eine und ich würde jetzt gar keine Statistik hier vorbeschwören, weil ich das nicht genau weiß. Da müsste ich mich auch schlau machen. Aber das Bauchgefühl sagt mir, es gibt mehr Menschen, die einen Diebstahl verüben und in dieses Profil, dunkelhäutig, Ausländer in Anführungszeichen, Menschen mit Migrationshintergrund, die passen da oft besser rein als jetzt der standardweise arische Deutsche oder so. Und das ist das Dilemma an der Sache. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen und plötzlich passt das so. Und dann kommen diese pauschalen, plumpen Dinge, die irgendwelche Rassisten raushauen und das passt plötzlich. Aber in der Realität, wenn man es genauer anschaut, würde es nicht mehr passen. Und das ist einfach schade. Und deswegen muss man so ein bisschen differenzieren und das ist auch ganz wichtig, da zu differenzieren. Aber mir passiert das auch, dass ich da manchmal denke, oh Mann, echt, hey, also das, so bescheuert es ist, da stimmt es jetzt halt leider. Und das ist schade. Und das ist meistens in Einzelfällen so. Also wenn ich auch mitkriege irgendwie, Beispiel jetzt Ladendiebstahl, und ich kriege halt mit, dass es ein Farbiger war, dann denke ich mir nachher, oh, super. Aber ich hätte das ja dann genauso gedacht. Ja, also wenn die denn dann da abführen, weiß ich auch schon genau, ach du meine Güte, ist doch klar, das passt halt wieder. Ja, also das ist schade. Und andersrum, ich lache auch mal über einen rassistischen Witz, oder über einen rassistischen Witz vielleicht nicht, aber über einen Witz, der auf Hautfarben aufbaut oder so. Das natürlich schmunzel ich da auch mal, klar.
Ich finde, also man merkt schon, dass du sehr bewusst Christ bist, weil ich finde, du gehst sehr, sehr gnädig um mit diesen, du hast so viele Umstände beschrieben, die ganz krass sind oder auch die Anki und mich jetzt total erschreckt sind. Und du hast so viel Verständnis und ich finde es, also ganz viel Wertschätzung gegenüber diesem Verständnis, was du da hast und ich erlebe, also oder häufiger vielleicht eher bei ein paar Social Media Dingen, die ich jetzt in den letzten zwei Wochen gesehen habe, sehe so viel Wut, vor allem bei Videos aus den USA, aber auch manchmal von Demos hier in Deutschland, wo ich den Eindruck habe, boah, da ist so viel Wut und aus dieser Wut kommt nicht so viel, also die ist dann nicht immer konstruktiv, aber ich kann mir vorstellen, woher diese Wut eben kommt und ich kann kann mir das jetzt nach dem Gespräch noch viel besser vor, nachdem du so viel erzählt hast, jetzt also noch besser vorstellen, also, woher diese Wut kommt.
Definitiv gibt es da auch Wut und es gibt auch Unzufriedenheit, gar keine Frage. Natürlich als Christ irgendwie, also jetzt Berufschrist, ja. was einem sofort einfällt, ist natürlich irgendwie, liebe deine Feinde. Ja, was für ein Quatsch. Also es funktioniert nur bedingt. Ich kann auch nur, also mich regt das irgendwann auch auf. Der entscheidende Punkt ist, in Deutschland ist es noch in einem besseren Maß. Also so dumm das jetzt klingt, aber auf mir hat noch kein Polizist gekniet oder ich wurde noch nicht auf den Boden geworfen, sondern da habe ich noch so viel Vertrauen in unseren Staat, dass das mir auch nicht passieren wird. Was mir sehr wohl passiert ist, ist, dass ich schon am Bahnhof zum Beispiel, also das ist auch schon länger her, ich war mit einer Jugendgruppe unterwegs und wir haben halt dummerweise einen Zugwechsel gehabt in Leipzig. Und an dem Tag hat Lok Leipzig gespielt, das wusste ich nicht. Und wir steigen aus dem einen Zug aus und müssen das Gleis wechseln und ich will loslaufen. Es stehen zwei Polizisten da und sagen, wo wollen Sie hin? Und ich sage, ich muss hier Zug wechseln, eine Jugendgruppe und so. Geht jetzt nicht, hier kommt gleich Lok Leipzig durch, wir packen sie jetzt erstmal zur Seite. Und dann sind die zu viert mit so Vollmontur und Maschinengewehr, haben die mich da in so einen Subway eskortiert und haben mich da reingepackt und alle anderen mussten irgendwie warten. Und dann stand ich in diesem Subway und dann haben wir 20 Minuten da gewartet, bis die durch den Bahnhof durch waren und dann durfte ich wieder raus. Wir haben zum Glück den Anschlusszug bekommen. Also sowas ist schon richtig krass. Das ist mir auch nur ein einziges Mal in meinem Leben passiert, aber da bleibt schon auch was hängen.
Ja.
Ich kannte aber Lok Leipzig bis dahin halt auch nicht. Also von daher.
Würdest du sagen, dass du dich grundsätzlich aber, also so wie du es jetzt sagst, interpretiere ich daraus, dass du dich schon sicher fühlst? Ich hatte jetzt den Eindruck, bei vielen Dingen, die in den USA passiert sind, da haben wirklich Leute irgendwie konstant Angst um Leib und Leben. Ja, und so
interpretiere ich es bei dir nicht. Und das würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, das größte Problem in den USA ist tatsächlich, dass das ein ganz anderes Ausmaß hat als hier. Und ihr sprecht hier mit einem privilegierten Deutschen. Ich habe einen deutschen Pass, ich bin Deutscher, ich habe Geld, ich bin irgendwie versorgt, ich habe eine Ehefrau, ich bin hier glücklich. Also ihr redet nicht mit jemandem, ihr müsstet das Interview nochmal führen mit jemandem, der von mir aus hierher geflohen ist zum Beispiel. Der würde euch sicher nochmal ganz andere Geschichten erzählen. Aber der würde es natürlich auch aus seiner subjektiven Art und Weise erzählen, wie er hier angekommen ist und wie er hier willkommen geheißen wurde und so weiter und so fort. Das hätte ein ganz anderes Setting am Schluss. Aber für mich ist klar, in Deutschland lebe ich sicher, so wie ich es jetzt gerade wahrnehme. Und trotzdem erlebe ich Alltagsrassismus und das finde ich nicht schön und das gefällt mir nicht. Aber ich kann mich damit in einem gewissen Grad arrangieren. Trotzdem würde ich mir, wenn ich wünschen könnte, natürlich wünschen, dass das nicht der Fall ist. Und das kann man, glaube ich, nur erreichen, indem man selber anfängt, darüber nachzudenken, ob das, was man tut, da passend ist.
Ja.
Und ob ich den dummen Spruch machen muss oder halt nicht.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage von meiner Seite. Und zwar, ich studiere ja auf Lehramt, das heißt, ich möchte Lehrerin werden und es ist mir ein großes Anliegen, dass ich Jugendliche positiv prägen kann, auch für das Leben. Und mir wäre das jetzt irgendwie total, ich fände es total cool, wenn du mal von deiner Seite aus irgendwie schildern könntest, was du dir wünschen würdest, was Jugendliche einfach schon mitbekommen, auch in der Schule her. Also sei es jetzt irgendwie mal so ein Denk mal drüber nach, wo du vielleicht irgendwie so handelst oder was könnte man, wie könnte man dem präventiv entgegenwirken oder weiß ich nicht, oder einfach mal solche Sachen ansprechen, wenn sowas passiert oder so. Also fällt dir da irgendwas konkret ein, was du sagst, boah, das sollten die Jugendlichen eigentlich auf dem Lehrplan haben?
Ich glaube nicht auf dem Lehrplan, aber sie sollten grundsätzlich lernen oder verstehen, wie man gut miteinander umgeht sozusagen. Also und zwar mit jedermann. Also egal, ob jetzt mir ein Mensch einer anderen Rasse oder anderen Hautfarbe gegenübersteht oder ob mir ein Mensch mit Behinderung gegenübersteht oder ob es ein Mensch mit Migrationshintergrund ist, der mich nicht versteht. Die Frage, die sich für mich immer stellt, ist, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Ja? Also, keine Ahnung, Superchristen würden jetzt sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich würde sagen, guck das Gegenüber an und hab ihn einfach lieb. Nimm den anderen an. Und dass ich den nicht nur wahrnehme im Sinne von, ah ja, guck mal, der sieht anders aus, sondern dass ich zwar wahrnehme, der sieht anders aus, aber dass das völlig normal für mich geworden ist.
Mega.
Und ich glaube übrigens, dass das deine Schüler nur lernen, indem du es ihnen vorlebst oder indem du mit ihnen drüber redest, was du selber für Erlebnisse damit gemacht hast. Sie werden das nicht lernen, indem du es ihnen beibringst. Indem
ich sie auf diese Podcast-Folge verweise. Ich werd dann groß Werbung machen für diese Podcast-Folge und werde sagen, hier, hör dich mal an.
Und dann so einen Lückentext vorlegen. Und wenn sie den nicht ausfüllen können und beweisen können, dass sie es gehört haben, dann...
Gut, so geht das nicht.
Ja.
Nice, mega. Hey Dan, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns darüber zu unterhalten. Ich bin gerade, also ich weiß nicht, man merkt das, glaube ich. Ich glaube, normalerweise sind unsere Folgen wesentlich, weiß nicht, da gibt es irgendwie mehr zu lachen oder so, aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein Thema, da muss man auch einfach mal ernst bleiben und nur an angemessener Stelle lachen. Jedenfalls danke ich dir, dass du auch so ehrlich warst und deine persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das ist mit Sicherheit nicht immer einfach und ich danke dir trotzdem. Und wie Steve schon gesagt hat, das ist jetzt quasi ein Gespräch zwischen uns dreien einfach nur gewesen. Und wir lassen euch alle da draußen einfach da ein bisschen dran teilhaben. Genau.
Sehr gern. Danke euch.
Dann bleibt uns jetzt nichts weiter zu sagen, als die Frage an die Community zu stellen. Und ich glaube, man merkt auch, dass zumindest ich für meinen Teil ein bisschen weniger schnell rede, ein bisschen bedachter, weil ich muss auch ehrlich sagen, das war eine Folge, die mich wirklich bewegt hat und ich habe viele Erkenntnisse irgendwie neu dazugewonnen und das fand ich echt crazy. Und ich glaube, ich finde es mega schön, wenn wir uns da auch einfach mit euch da draußen ein bisschen austauschen könnten, was ihr vielleicht von dieser Folge mitgenommen habt. Ich sag da immer Takeaways dazu. Steve findet den Begriff Takeaway total beschissen, aber ist mir egal.
Takeaway klingt nach Asia Chicken Nummer 62.
Findest du jetzt nie ein bisschen rassistisch, was du da sagst? Das ist ein neutrales Wort. Anyways, es würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht einfach ein bisschen unter den Instagram-Post shared, was ihr mitgenommen habt. Vielleicht auch, wo ihr selber mal Rassismus erlebt habt, was euch für Ideen gekommen sind, wie man dem aktiv entgegenwirken kann. Steve sagt ja immer so schön, Instagram ist so ein bisschen wie eine Selbsthilfegruppe und da wollen wir uns gerne einfach ein bisschen drüber austauschen. Genau, ja. Steve, never change a running system. Wo schreiben denn unsere Zuhörenden ihre Kommentare zu dieser Folge?
Ja, natürlich auf Instagram, was im Idealfall so sein kann wie eine Selbsthilfegruppe. Und da zu unserem Account thepreacher_and_theteacher.
In diesem Sinne würde ich sagen, habt einen schönen Tag, bleibt gesund. Dan, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, in diesem Sinne.
Danke, Dan. Servus.
Over and out.